Ich wünsche euch einen guten Morgen. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist unsere Freude, du bist unsere Rettung, du bist unser Gott, du bist unser Herr, unser Heiland. Herr, danke, dass du auch unsere Hoffnung bist, auch dann, wenn wir dich vielleicht nicht verstehen. Danke, dass wir in deiner Hand sind und danke, dass wir uns für Matthias freuen können, dass er jetzt bei dir ist. Danke, Herr, dass du unser Gott bist. Amen. Ich habe diese Predigt überschrieben: Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan. Da wusste ich allerdings noch nicht, dass Matthias abgestürzt ist. Gott hat einen Plan. Er hat alles in seinen Händen. Und so fängt auch unser Predigttext in gewisser Weise an. Es geht ja in dieser Predigt um Mose. Stellen wir uns vor, der Stephanus, äußerst bedroht, steht vor dem Hohen Rat und soll sich eigentlich verteidigen, aber er weist auf Jesus. Und er tut das, indem er hier Mose heranzieht. Den Mose, den die geistlichen Führer so gut kennen, verehren, ihm folgen. Den Mose, der so sehr auf Jesus Christus auch hinweist. Als nun die Zeit der Verheißung sich nahte, die Gott dem Abraham zugesagt hatte, wuchs das Volk und mehrte sich in Ägypten. Als nun die Zeit der Verheißung sich nahte. Da hat Gott damals einen Retter geschickt, Mose, so wie Gott zu seiner Zeit seinen Sohn Jesus Christus als Retter geschickt hat. Es heißt in Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott hat feste Zeitpunkte. Feste Zeitpunkte für Leben, feste Zeitpunkte auch für Tod. Feste Zeitpunkte für sein Handeln. Und es wird euch auch so gehen, das ist mir ein Stück weit zu hoch. Ich frage mich zum Beispiel, warum hat Gott seinen Sohn nicht früher gesandt? In den vielen Jahrhunderten vorher hätten sie ihn sehr, sehr gut brauchen können. Aber Gott wartet, bis sein Zeitpunkt kommt. Wir haben eben, wie war der Schluss des Liedes gesungen, Jesus, komm bald vom Sinn her. Ja, komme bald, Herr Jesus, komm. Wäre doch viel besser, er wäre schon vor einer Woche gekommen und die Familie hätte das Leid nicht ertragen müssen. Familie Schulz. Oder besser vor 3 Wochen. Bevor der Gaza-Krieg losging. Oder vor, ich könnte so weitermachen. Aber Gott hat seinen Zeitpunkt, wann er eingreift. Ob ich es verstehe oder nicht verstehe, ob ich es mag oder nicht mag. Es heißt in Psalm 139, Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Bevor jeder von uns gelebt hat, war vor Gott schon jeder unserer Tage gegenwärtig. Auch von Matthias. Matthias ist ein wenig jünger als ich, nicht sehr viel. Und man fragt sich natürlich, wenn das doch bei Gott schon bekannt war, warum nicht etwas länger? Irgendwo Mitte 40, zweite Hälfte 40, das ist doch eigentlich viel zu früh. Es ist wenige Jahre her, da war Matthias mit seiner Frau und den beiden Töchtern in der Türkei. Und damals mussten sie, war es ein LKW oder ein Tankwagen, ausweichen, der ihnen entgegenkam, wohl auf der falschen Seite. Und sie sind im Wassergraben gelandet. Und Matthias als Rettungsschwimmer hat die drei Damen herausgeholt aus dem Wasser, sie wiederbelebt. Petra wollte da gar nicht mehr so richtig ins Leben zurück, damals. Und jetzt plötzlich ist es umgekehrt. Versteht ihr das? Psalm 139 geht weiter. Alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich immer noch bei dir. Das ist das, was bleibt bei aller Fassungslosigkeit. Am Ende bin ich trotzdem weiter bei dir. Gott ist treu, ob ich ihn verstehe oder nicht. Als nun die Zeit der Verheißung sich nahte, die Gott dem Abraham zugesagt hatte, wuchs das Volk und mehrte sich in Ägypten, bis ein anderer König über Ägypten aufkam, der nichts wusste von Josef. Dieser ging mit Hinterlist vor gegen unser Volk und misshandelte unsere Väter und ließ ihre kleinen Kinder aussetzen, damit sie nicht am Leben blieben. Ein tröstlicher Text an diesem Morgen. Damals war der Josef, von dem wir letzten Sonntag hörten, in Ägypten aufgestiegen. Er holt seinen Vater, die ganze Familie nach Ägypten. Sie sind wunderbar versorgt, das Volk wächst und wächst und dann kommt ein anderer Pharao. Und wie es ihr heißt, der wusste nicht von Josef. Der wusste nicht um die Verdienste, die Josef hatte, wie er Ägypten damals in der Hungersnot gerettet hatte. Und schon schlägt die Stimmung um. Und das Volk Israel, das gerade entstandene Volk Israel, ist nicht mehr gut angesehen, sondern wird zu mächtig, zu groß, zu wohlhabend und soll ausgelöscht werden. Und deshalb hat der Pharao, der König, wie es hier heißt, König von Ägypten, befohlen, bringt ihre Kinder um, und zwar ihre männlichen, wenn da ein Baby geboren wird, so der Befehl an die Hebammen, dann gleich umbringen. Ich finde das trotzdem, Hausaufgabe an euch, ein tröstlicher Text, wenn ihr den Anfang des zweiten Buches Mose ganz liest. Nämlich wie Gott sich dann zu seinem Volk stellt und auch in dieser Phase das Volk rettet. Da kann dieser Pharao noch so wüten, es hilft nichts, ihm nichts. Es ist genau so, wie der Josef das unübertrefflich ausgedrückt hat, im ersten Buch Mose, Kapitel 50, Vers 20. Vielleicht habt ihr den Vers letzten Sonntag gehört. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, als sie ihn nämlich nach Ägypten verkauft haben, seine Brüder. Aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Das ist das, was Israel damals auch erlebt hat. Das Unheil, das der König für das Volk wollte, das wird gewandelt. Der nächste Punkt habe ich überschrieben, der Retter Mose muss gerettet werden. Es geht hier ja darum, wie dann in dieser Bedrückung der Mose das Volk retten kann, herausführen kann aus der Bedrückung und Sklaverei. Aber erstmal muss der Retter Mose gerettet werden. Vers 20. Zu dieser Zeit, also damals, als die Kinder umgebracht werden sollten, wurde Mose geboren. Er war ein schönes Kind vor Gott und wurde 3 Monate ernährt im Hause seines Vaters. Als er aber ausgesetzt wurde, seine Mutter hat ihn ja in einem Körbchen auf dem Nil ausgesetzt. Als er ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharao auf und zog ihn auf als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Taten. Ich finde das auch so eine faszinierende Stelle. Da hätte dieses kleine Baby eigentlich umgebracht werden sollen. Die Mutter bringt es nicht übers Herz. Aber weil es zu gefährlich ist für das Kind erstmal, dass es bei der Mutter bleibt, wird es ausgesetzt. Mal gucken, vielleicht findet es jemand. Und ausgerechnet die Tochter des Pharao, die Prinzessin, die findet das kleine Kind. Und die sagt dann nicht, das muss umgebracht werden, ist ja eins von den Israeliten. Nein, sie nimmt es zu sich und wie es hier heißt, Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Wäre der Mose bei seiner Familie geblieben, er hätte längst nicht die Entwicklung machen können, die ihn dann auch befugt und fähig macht, dieses Volk zu führen und so viel Wort Gottes zu schreiben. Das ist ja vorne in der Bibel ein ganzes Stück, 5 Bücher. Das ist durchaus ein Stück Bibel. Ein langes Stück Bibel. Das sind wunderbare Bücher, diese 5 Bücher Mose. Wäre der Mose menschlich gesehen ganz normal aufgewachsen, hätte Gott irgendwie sehr an ihm wirken müssen, um dieses Wunder zu tun. Nein, der Pharao will es böse machen und es kommt genau das Gegenstück heraus. Auch da ist mir aufgefallen, wie stark die Parallele zu Jesus ist. Jesus sollte auch umgebracht werden, als er gerade geboren wurde. Kindermord zu Bethlehem ist ja sehr bekannt in der Bibel. Da sollen die Kinder bis zu 2 Jahren umgebracht werden, dass auf jeden Fall, wie es in Matthäus 2 heißt, dieser neugeborene König der Juden dabei ist. Auf jeden Fall soll dieser neugeborene König auch getötet werden. Und was macht Gott? Er schickt Josef und Maria, die Eltern, mit dem Frischgeborenen, ja jetzt gerade wieder nach Ägypten. Es sind so Linien in der Bibel, die mich immer wieder faszinierend, wie Gott seinen Retter erst einmal selber rettet, bevor er zur eigentlichen Tätigkeit wesentlich später kommen kann. Der Retter Mose wird verkannt. Als er 40 Jahre alt war, gedachte er, nach seinen Brüdern, den Israeliten, zu sehen und sah einen Unrecht leiden. Da stand er bei ihm und rächte dem Leid geschah und erschlug den Ägypter. Meine Lieben, an dem Vers knabber ich noch ein bisschen, wie ich das einschätzen soll. Die Bibel gibt keine Wertung an der Stelle ab. Das ist sehr häufig, gerade bei alttestamentlichen Texten, dass berichtet wird, was geschieht. Aber wie schätze ich das ein? Deshalb halte ich mich mal ganz zurück und nehme nur hier die Einschätzung des Neuen Testaments. Nämlich, sie haben den Mose verkannt. Da heißt es, als er am nächsten Tag wieder zu ihnen kommt, als sie miteinander stritten und ermahnt, sie Frieden zu halten. Wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Mose aber floh wegen dieser Rede. Und dann heißt es in Vers 35, diesen Mose, den sie verleugnet hatten, als sie sprachen, wer hat dich als Aufseher und Richter eingesetzt, den sandte Gott als Anführer und Retter. Ein für uns befremdlicher Retter, der nicht zu erkennen war, in dem, was er da anfangs vielleicht in seinem Überschwang getan hat. Ich habe mich gefragt, wie oft ging es Jesus so, dass man ihn verkannt hat, für jemand anders gehalten hat, als er war. Da könnten wir jetzt den ganzen Tag damit zubringen, nur diese Texte miteinander zu lesen. Das ist Dauerthema. Und ich frage mich immer wieder, wenn ich diese Texte in den Evangelien lese, warum ließ sich Jesus das denn gefallen? Das heißt in Johannes 1, er kam in sein Eigentum. Also das alles gehört ihm, diese ganzen Menschen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Da kommt dieser Gottessohn und Messias, da kommt dieser Prophet, wie es auch im Text heißt, und sie erkennen ihn nicht, obwohl sie eigentlich, wenn ich das wörtlich nehme, sein eigen Fleisch und Blut sind. Was hat sich Jesus alles gefallen lassen? So wie der Retter Mose zuerst nicht erkannt wurde, sondern für jemand Negatives gehalten wurde, so auch Christus. Ist auch ein Trost, wenn wir im Namen Gottes zu Menschen kommen und mal wieder es genau anders ausgelegt bekommen, als wir es gemeint haben. Zu einem Retter, das kann man hier auch lernen, gehört eine Gottesbegegnung, Vers 30 bis 33, eine Gottesbegegnung. Also wir haben erst gehört Geburt und bedroht, dann 40 Jahre später Flucht, nachdem er den Ägypter erschlagen hat, und jetzt nochmal nach 40 Jahren, jetzt ist also der Mann 80, erschien ihm in der Wüste am Berge Sinai ein Engel in einer Feuerflamme im Dornbusch. Als aber Mose das sah, wunderte er sich über die Erscheinung. Als er aber hinzuging zu schauen, geschah die Stimme des Herrn zu ihm, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaak und Jakobs. Mose aber fing an zu zittern und wagte nicht hinzuschauen. Aber der Herr sprach zu ihm, zieh die Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliges Land. Erst 40 Jahre ins Abseits gestellt. Das haben wir auch nicht ganz so lang, aber viele Jahre bei Paulus. Paulus, nachdem er Jesus vor Damaskus begegnet ist, wird Größenordnung etwas mehr als 10 Jahre in seine Heimat geschickt. Er will ja sofort anfangen zu missionieren, etwas für Jesus tun, und Gott schickt ihn ins Abseits. Das hat der Mose hier, der wollte ja sein Volk retten, auf etwas rabiate Art und Weise zugegeben. Er muss erstmal 40 Jahre in die Wüste. Ist euch auch sicherlich schon aufgefallen, wie lange Jesus wartet, bis er, sagen wir mal salopp, loslegt. Warum startet Jesus nicht mit, sagen wir, 12 Jahren? Da erleben wir ja, wie ja schon die Gelehrten im Tempel so beeindruckt, da wär doch schon Zeit gewesen. Warum nicht wenigstens mit 18 oder 20? Nein, er ist, so hören wir, circa 30 Jahre alt, bis er endlich öffentlich in Erscheinung tritt. Warum hält er sich so lange zurück? Das scheint der Weg Gottes zu sein. Vers Für den Mose beginnt es hier mit Zittern. Mose fing an zu zittern und er wagt nicht hinzuschauen. Er wagt nicht hinzuschauen. Der Herr spricht zu ihm: Zieh die Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliges Land. Meine Lieben, ich habe mich gefragt, wann habe ich das letzte Mal vor Gott gezittert, als ich ihm begegnet bin? Und wann habe ich das letzte Mal meine Schuhe ausgezogen, weil ich heiliges Land betrete, wenn ich vor Jesus trete? Das habe ich mich persönlich gefragt. Und ich muss gestehen, dass mein Umgang mit Jesus etwas salopp geworden ist. Etwas zu leger vor dem heiligen Gott. Es ist, glaube ich, immer wieder auch in der Gottesbegegnung dran, bewusst heiligen Boden zu betreten. Ob du da symbolisch deine Schuhe ausziehst oder nicht, ist meines Erachtens zweitrangig. Aber bewusst heiligen Boden zu betreten, vor Gott hinzustehen oder hinzuknien und darüber zitternd zu staunen, wie groß er eigentlich ist und wie heilig. Und wie voll Liebe und Barmherzigkeit und wie treu. Wir müssen damit, sofern wir eine Zeit der Dürre durchleben, in der Wüste, um im Bild zu bleiben, nicht 40 Jahre warten, sondern können diesem heiligen Gott jeden Tag aufs Neue begegnen. Es heißt, dass der Weg ins Allerheiligste frei ist. Der Vorhang ist zerrissen. Wir können das Allerheiligste heute betreten und vor diesem heiligen Gott anbetend stehen. Vers 34. Ich lese mal Vers 33 noch dazu. Aber der Herr sprach zu ihm: Zieh die Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliges Land. Ich habe gesehen das Leiden meines Volkes, das in Ägypten ist, und habe sein Seufzen gehört und bin herabgekommen, es zu erretten. Und nun komm her, ich will dich nach Ägypten senden. Das ist für mich einer der ganz wesentlichen Punkte im Alten Testament, ganz stark schon im ersten Buch Mose, hier im zweiten Buch Mose, es zieht sich aber durch, dass Gott sein Volk sieht. Sein Volk sieht in Freude, in Frieden, in Glück, und sein Volk sieht in Leiden, in Trauer und in der Sklaverei. Gott sieht sein Volk. Gott sieht sein Kind. Und er sendet entsprechend Rettung. Hier spricht ja Gott selbst: Ich habe gesehen das Leiden meines Volkes und habe sein Seufzen gehört und bin herabgekommen, es zu erretten. Was für eine Symbolik. Das tut er damals, indem er dem Mose begegnet und sein Volk aus Ägypten retten lässt. Und das hat er natürlich noch viel, viel größer getan, als er das zur Chefsache macht, zur Familiensache macht und seinen Sohn sendet, der auf diese Welt herabkommt. Das tut er jeden Tag aufs Neue, wenn er hier in unser Leben eingreift. Das wird er wieder tun, so wie wir gesungen haben: Komm bald, Herr Jesus, noch einmal im Großen. Ich möchte einen kleinen Sprung machen und ans Ende kommen. Ich lese uns die letzten Verse dieses Predigttextes. Diesem Mose wollten unsere Väter nicht gehorsam werden, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich ihrem Herzen wieder Ägypten zu und sprachen zu Aaron: Mache uns Götter, die vor uns hergehen, denn wir wissen nicht, was diesem Mose, der uns aus dem Lande Ägypten geführt hat, widerfahren ist. Und sie machten zu der Zeit ein Kalb und opferten dem Götzenbild und freuten sich über das Werk ihrer Hände. Das muss der Mose empfunden haben. Er kommt aus der Gottesbegegnung zum Volk und sie erleben gemeinsam Gott. Sie erleben Wunder. Die habe ich jetzt übersprungen, die sind hier im Text kurz erwähnt. Zum Beispiel, wie er sie rettet, erst aus Ägypten herausführt. Das sind ja verschiedene Wunder. Aber dann auch der Durchzug durch Schilfmeer. Ein Wunder nach dem anderen. Ich habe jetzt nur einige genannt, die größten. Und dann denkt man, wenn du so eine Gottesbegegnung hast, das muss doch einfach jetzt funktionieren, oder? Die haben jetzt eine Gottesbeziehung. Gott hat sogar einen Bund mit ihnen geschlossen. Gott hat sich auf sie festgelegt. Gott hat ihnen seine Liebe und seine Rettung und seine Kraft immer wieder erwiesen. Und sie wollen lieber ein Kalb. Ich habe mich gefragt, für mich ganz persönlich, mit meinem Leben, was will ich eigentlich? Geht es mir so wie den Israeliten, die sich offenbar gar nicht retten lassen wollen und die gar nicht wirklich diesem Gott nachfolgen wollen? Was will ich? Das hatte Gott schon sie gefragt vor dem Sinai, bevor der Bund geschlossen wird. 2. Mose Kapitel 19. Was wollt ihr? Wollt ihr, dass ich mich auf euch festlege, euch zu meinem Volk macht? Wollt ihr mein Wort? Es heißt in Vers 38, Mose empfing Worte des Lebens. Wollt ihr diese Worte des Lebens und wollt ihr das tun? Oder wollt ihr nicht? Hat jemand in Erinnerung, was sie in 2. Mose 19 antworten?
Alles das wollen wir tun.
Alles das wollen wir tun. Ja, weil das ist so ein wunderbares Angebot. Und wir heute sind noch einen, ja, es ist nicht nur ein Schritt, es ist ein riesen Schritt weiter. Denn Gott hat es uns nicht nur im Wort vorgelegt, sondern gleich noch in Person vorgelegt. Sein Sohn. Das Wort wird er auch genannt, wurde Mensch. Und Gott hat jeden von uns schon gefragt und wahrscheinlich häufiger gefragt: Willst du das wirklich? Ich möchte mich ganz neu für diese Nachfolge Jesu entscheiden. Das will ich. Amen.
Amen.
Möchte euch